Jesper Juhl. Liebende bleiben. Familie braucht Eltern, die mehr an sich denken. Gelesen von Klaus Fester sowie weiteren Sprecherinnen und Sprechern in den Rollen der Mütter, Väter und Kinder. Eine FamilyLab.de Produktion. Vorwort. Jetzt wird alles anders, sagen erfahrene Eltern denen, die gerade Familie werden. Und tatsächlich verändert sich alles. Mit der Geburt eines Kindes stehen von heute auf morgen dessen Bedürfnisse im Zentrum des neuen Zusammenlebens. Plötzlich ist man zu dritt, zu viert. Aus der Frau wird auch die Mutter, aus dem Mann auch der Vater. Das, was als Paar noch selbstverständlich war, findet nur noch wenig Raum. Jedes Paar, das Kinder bekommt, durchlebt eine Verwandlung zur Familie. Doch wie ist eine moderne Familie heute überhaupt beschaffen? Die Paare der letzten 10 bis 15 Jahre haben nicht nur die Kindererziehung, sondern auch ihre Partnerschaft neu zu erfinden. Das fällt vielen schwer, und darum soll es in diesem Hörbuch gehen. Es ist meine tiefe Überzeugung: Zweisamkeit ist Elternrecht. Das Beste, was Mütter und Väter für ihre Kinder tun können, ist, gut auf ihre Beziehung als Paar aufzupassen. Die Sehnsucht, ein Kind zu bekommen, Familie zu werden, ist immer auch ein bisschen die romantische Sehnsucht eines Paars nach beständigem Glück und Zusammengehörigkeit. Und wer sich liebt, freut sich, seine Liebe an seine Kinder weitergeben zu können. Doch im Familienalltag verliert sich, bei der einen Familie mehr, bei der anderen weniger, das Romantische. Manche Eltern erleben dann irgendwann nur noch wenig Freude, weil sie sich mit der Kindererziehung überfordert fühlen und mit dem Partner immer häufiger in Auseinandersetzung geraten oder sich vom anderen alleingelassen fühlen. Erschöpft und verzweifelt fragen sie: Geht das nicht anders? Ja, es geht anders, kann ich dann sagen. Aber das heißt nicht, dass sich alles Schwierige sofort in Wohlgefallen auflöst. Eine lebendige Familie kann ohne Konflikte nicht wachsen. Wir müssen uns an Situationen reiben, um zu spüren, dass sie uns nicht gut tun. Wir reiben uns im Alltag mit den Kindern, mit dem Partner, an dem wir nun auch ganz neue Seiten kennenlernen. Aber wie können Paare Liebende bleiben, wenn das Familienchaos erst einmal ausgebrochen ist? Das ist die zentrale Frage. Es gibt hier kein Geheimrezept, leider. Wie im Zusammenleben mit den Kindern ist auch für uns Erwachsene entscheidend, welche Art von Beziehung wir haben. Interessieren mich die Gefühle, Gedanken und Absichten meines Partners, meiner Partnerin? Begegne ich ihm oder ihr mit Offenheit und Verständnis? Und bin ich bereit, mir die Bedürfnisse und Grenzen meines Gegenübers und vor allem auch meine eigenen klarzumachen? Oder stellen wir fest und entscheiden, gemeinsam oder jeder für sich, dass wir zwar als Paar eine gute Beziehung hatten, aber dies als Eltern nicht funktionieren will? Familie zu bleiben ist immer eine emotionale und existenzielle Wahl. Manchmal ist am Ende eine Trennung der bessere Weg für die Erwachsenen, um weniger unglücklich zu sein oder glücklich zu werden. Aber dann gibt es oft erst recht Unsicherheiten. Wie können wir uns als getrennte Partner dennoch freundschaftlich unterstützen und den Kindern in dieser für sie schweren Situation helfen? Das ist sicher nicht leicht. Wenn Eltern weiterhin für die Kinder da sind und Verantwortung übernehmen und die Kinder in ihrem unumgänglichen Schmerz über den Verlust der Familie begleiten, können Mütter und Väter ihren Kindern helfen. Und für Kinder, gleichgültig ob die Eltern zusammenleben oder auch nicht, ist es immer wichtig, dass es den Erwachsenen gut geht und diese achtsam sind mit sich selbst, auch in schwierigen Zeiten. Stimmt es bei den Eltern, stimmt es auch bei den Kindern, und sie können von den Erwachsenen dann sogar lernen, dass man an Krisen auch wachsen kann. Beratungsgespräche, wie ich sie schon oft mit Familien geführt habe, haben mir immer wieder gezeigt, wie wichtig es für die ganze Familie sein kann, dass sich beide Elternteile mit der jeweils eigenen Kindheit und Ursprungsfamilie, mit der Beziehung zu den Kindern und besonders auch zum Partner beschäftigen. Zu den Gesprächen, die im Zentrum dieses Hörbuchs stehen, kamen die Familien fast alle zusammen mit ihren Kindern. Denn auch sie waren eingeladen, damit sie bei den Gesprächen dabei sein und zuhören können. So erleben sie mit, dass ihre Eltern versuchen, mit einer schwierigen Situation zurechtzukommen. Das belastet die Kinder nicht, wie viele meinen, sondern im Gegenteil. Ich beobachte oft, dass die Kinder während des Gesprächs, meist spielen sie, leiser und ruhiger werden und gern und aufmerksam zuhören. 7 dieser Münchner Gespräche sowie viele weitere Gedanken zu Themen rund um Familie und Partnerschaft finden Sie in diesem Hörbuch. Sie eröffnen allen Eltern und denen, die es werden wollen, einen konstruktiven Austausch über die wesentlichen Punkte, um die es bei der Verwandlung vom Paar zur Familie geht. Denn manchmal ist es wichtig, dass Eltern zuerst an sich denken, statt immer nur das Beste für die Kinder zu wollen. Und fast immer profitiert schließlich die ganze Familie davon. Hilfe! Wir sind uns in Erziehungsfragen überhaupt nicht einig. Die Willensstärke und Wutausbrüche von Tochter Lara sind auch Ausgangspunkt für Streit zwischen den Eltern Yvonne und Tobias. Yvonne versucht, sich in ihre Tochter hineinzuversetzen und ist eher geduldig. Aber bestimmte Familiensituationen eskalieren trotzdem immer wieder. Yvonne macht sich außerdem Sorgen, dass Tobias' Art, mit Lara in Konfliktsituationen zu sprechen, der Tochter schadet. Sie wünscht sich mit ihrem Partner mehr Konsens in Erziehungsfragen.
Können wir vielleicht nochmal über eine konkrete Situation sprechen? Also morgens haben wir immer Stress, wenn es darum geht, aus dem Haus zu kommen.
Ja. Ich nehme Lara mit und fahre sie vor der Arbeit in den Kindergarten. Ich muss bis spätestens 9:30 bei meiner Arbeitsstelle sein. Und oft, wenn wir eigentlich schon los müssen, fängt sie nochmal an zu spielen. Und dann sage ich, so, jetzt hör auf zu spielen, wir müssen los.
Oder ich gehe allein.
Genau, oder ich gehe dann allein. Ich kann meinem Chef ja nicht sagen, nur weil das Kind nicht fertig wird, komme ich eine Stunde später. Das geht nun mal nicht. Und dann entsteht Stress, klar. Hauptsächlich für Yvonne.
Klar, dann stehe ich da mit dem Kind. Dann muss ich alles neu planen und muss sie in den Kindergarten bringen. Mit Ben. Tobias löst den Konflikt dann für sich und auf seine Art. Aber ich muss die Konsequenz tragen.
Und wie oft ist das passiert?
Es ist noch nie passiert. Oder ganz selten. Ich weiß es gerade nicht mehr.
Okay, weil das ist ein interessanter Unterschied zwischen Männern und Frauen. Du erlebst das als eine Drohung.
Ja.
Aber das ist es nicht. Das ist nur eine Tatsache. Es ist tatsächlich so, wenn du nicht fertig bist, dann fahre ich. Arbeiten, Kinder und auch noch lieben, das ist einfach zu viel. Sarah und Mike erleben mit ihren Kindern Fabian und Pia immer wieder konfliktreiche Phasen, die das Familienleben stark belasten. Beide Erwachsenen arbeiten freiberuflich zu Hause. Ein großes Thema für sie ist es daher auch, dass sie sich für den Beruf nicht so leicht vom Familienleben abgrenzen können. Also ich würde sagen, in einem Raum mit einem 3-Jährigen ist konzentriertes Arbeiten unmöglich.
Ja, wobei Fabian sich mit mir in einem Raum auch schon mal für eine halbe Stunde allein beschäftigt. Aber wenn Sarah mit ihm in einem Raum ist, ist sie sofort belagert.
Ja. Sie kommen mir auch hinterher, wenn ich zum Arbeiten in den Musikraum gehe.
Stimmt. Bei mir läuft es etwas besser. Aber wahrscheinlich kann man das bei der Mutter auch nicht erwarten.
Kannst du den Unterschied beschreiben?
Zwischen Sarah und mir, wenn wir arbeiten? Ja. Wenn Sarah sich zum Arbeiten an den Computer setzt, läuft sofort mindestens ein Kind zu ihr. Fabian sagt dann auch, ich brauche dich.
Er will dann kuscheln. Das ist ja auch schön, aber es geht nun mal nicht immer.
Und was sagst du dann?
Ich sage, du musst warten, ich muss das noch fertig machen. Oder ich bin beschäftigt, du musst ein bisschen warten.
Für diese konkrete Situation habe ich einen Vorschlag für dich. Das löst das Problem nicht sofort, aber es ist ein guter Anfang. Denn jetzt habe ich zweimal gehört, dass du in Konfliktsituationen zu Fabian sagst, das darfst du nicht, beißen oder du musst jetzt warten. So eine Ansprache schürt immer Gegenwehr. Es ist viel, viel besser, persönlicher zu sein und zu sagen, hör auf mit dem Beißen, das will ich nicht. Fertig, kein Wort mehr. Keine Alternative anbieten, also dass er mit der Schwester reden soll. Oder sage, ich will jetzt nicht mit dir reden oder spielen, ich will jetzt Ruhe haben. Und nicht davon sprechen, dass er später kuscheln kann. Nur sagen, so ist es. Uns trennen Welten. Wie kommen wir wieder zusammen? Sabine und Matteo erwarten ihr zweites Kind. Doch statt Vorfreude auf den Familienzuwachs empfindet Sabine Sorge, wie sie als Familie noch glücklich zusammenwachsen können. Matteo ist für seine kleine Familie von Mexiko nach Deutschland gezogen. Sabine ist Deutsche und Matteo ist Mexikaner mit einer deutschen Mutter. Er hat noch Sprachunsicherheiten. Er fühlt sich mit seiner Arbeit in Deutschland unwohl und hat in der Familie das Gefühl, den Ansprüchen seiner Partnerin nicht zu genügen.
Ich will nicht, dass er Dinge tut, nur um mich nicht zu verärgern oder um mich zufrieden zu machen. Ich will seine Antwort. Aber es ist schwer, die aus ihm rauszukriegen, weil er nur die netten Dinge sagen will und mich zufrieden machen und nicht verärgern will. Und ich schaffe es nicht, sie aus ihm rauszukriegen.
Ja, die Sache ist...
Die Antwort lautet, ja, Mama.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, sie sagt immer, du musst das machen. Und ich sage, okay, ja. Dann sagt sie, vergiss nicht, das zu machen. Dabei weiß ich, dass ich das machen muss. Aber sie will eigentlich, dass ich es sofort mache. Sie hat ihr Timing, ich hab meins.
Und dass es so zwischen euch ist, ist überall gleich. Ob du in Mexiko bist oder in Deutschland oder in Dänemark, da gibt es keinen Unterschied. Nein, also deine erste Frage, Sabine, war, wie ihr vom Paar zu einer Familie werden könnt, einer glücklichen. Mir fällt es schwer, für meine Partnerin und die Kinder da zu sein. Sascha ist zwar seit 1,5 Jahren trockener Alkoholiker, hat aber immer noch depressive Phasen und fühlt sich dünnhäutig. Im Familienleben mit den Kindern ist er schnell überfordert. Er sorgt sich, dass er mit seinem Verhalten seinen Kindern schadet. Vor allem mit seinem Sohn Moritz erlebt Sascha heftige Kämpfe, zum Beispiel beim Ins-Bett-Bringen. Meist zieht er sich bald aus einem verbalen Kräftemessen mit dem Sohn heraus und Kerstin muss die Aufgabe wieder übernehmen. Sie kommt mit Moritz gut zurecht. Also ich habe es ja nicht miterlebt, aber ich würde vermuten, dass es oft, besonders mit dem Moritz, zum Machtkampf kommt.
Ja.
Er lässt sich nicht viel sagen.
Genau.
Wobei das auch mit Saschas Anspannung zu tun hat.
Ja.
Wenn er sich rauszieht, weil er gereizt oder erschöpft ist, dann kommt es mir vor, als würde bei Moritz ein Schalter umgelegt. Ich kann dann wunderbar mit ihm weitermachen. Das ist wirklich so ähnlich wie einen Lichtschalter betätigen.
Ja, das glaube ich. Weil das Problem für Moritz ist, dass er sich jahrelang eigentlich als Papa-Ersatz erlebt hat.
Okay.
Wenn irgendetwas in der Familie nicht stimmt, fühlen sich Kinder schuldig. Und sie fühlen sich verantwortlich. In Familien, in denen Mama depressiv ist oder Papa Alkoholiker, entsteht an der Stelle des erkrankten Familienmitglieds ein Vakuum. Und da geht automatisch Kind Nummer 1 rein. Ob das ein Junge ist oder ein Mädchen, das ist gleichgültig. Das kann man auch nicht vermeiden. Das passiert. Und Moritz zeigt euch jetzt, ich war jetzt jahrelang der Mann im Haus. Jetzt ist Papa zurück und das ist wunderbar. Es geht ihm besser, aber er ist jetzt auch mehr anwesend. Früher war er zwar auch da, aber nicht so richtig dabei. Ich kenne das so wie jetzt gar nicht und ich weiß nicht, welche Rolle ich nun habe. Soll ich diesen Mann als Autorität annehmen oder nicht? Ich bin mit meinem Sohn zusammengewachsen. Mein Mann mit seinem Büro. Nora und Viktor erwarten ihr zweites Kind. Nora verrichtet alle Elternaufgaben in der Familie allein. Ihr Mann Viktor steht seit Beginn des Familienlebens außen vor. Sich vom Paar in eine Familie zu verwandeln, bedeutet für Partner auch, dass sie sich neu verorten und neu verbinden müssen. Da aber Nora und Elias schon sehr bald wie eine Einheit verschmolzen waren, fand der Vater keinen Platz im familiären Gefüge.
Aber dieser Traum, dass dein Mann sich selbst diesen Überblick verschafft und all das übernimmt, das ist, glaube ich, unmöglich.
Okay, kann ich mit leben.
Das weiß ich. Du kannst ja mit allem leben. Die Frage ist, kannst du auch gut damit leben?
Naja, wenn ein bisschen Entlastung da wäre. Von mir aus schreibe ich es ihm gern übers Bett, an die Decke. Die erste Frage des Morgens.
Wir könnten ja eine Haushälterin einstellen. Eine Hübsche.
Eine Hübsche, ja. Ein Au-pair, ja. Nein. Denn es ist ja nicht so einfach mit dieser Verteilung von Verantwortung. Es gibt den Haushalt, es gibt das Kind, es gibt den Garten, es gibt das Auto, es gibt das und das und das. Und dann gibt es eigentlich sehr wenig, das man wirklich teilen kann. Es gehört immer einem, also ich bin hauptverantwortlich für das Auto oder für den Garten oder für das Kochen oder was es ist. Und so ist das. Das heißt, es muss klar sein.
Beispiel 2. Elisabeth. Eine dreiköpfige Familie suchte mich auf. Manuela, die Mutter, war Lehrerin, warmherzig, extrovertiert und lebendig. Der Vater war Buchhalter, introvertiert und sehr ernsthaft und verantwortungsbewusst. Die Tochter Elisabeth war 7 Jahre alt, hübsch und mit einem traurigen Gesicht. Die Sitzpositionen, die sie wählten, gaben einen ersten kleinen Hinweis auf das, was sich später als entscheidend herausstellen sollte. Die Mutter saß allein auf einem kleinen Sofa, Vater und Tochter mit einem halben Meter Abstand voneinander auf dem anderen. Elisabeth, erzähl mir doch mal, wie war das für dich, als deine Großmutter starb?
Ich war sehr froh, dass sie bei uns gewohnt hat und sehr traurig, als sie starb.
Und als dein Großvater gestorben ist?
Das Schrecklichste war, dass ich mich gar nicht von ihm verabschieden konnte.
Elisabeth rückt näher an ihren Vater heran und beide weinen eine Zeit lang. Manuela sieht sie dabei voller Liebe und Mitgefühl an. Eure Geschichte und das, was ich herausgefunden habe, indem ich euch alle beobachtet habe, lässt für mich eine große Frage offen. Ich treffe sehr oft Familien, in denen nicht über traurige oder schmerzliche Dinge gesprochen wird, also sprechen wir darüber und das hilft allen weiterzumachen. In eurer Familie hast du, die Mutter, die nötige Klugheit und die Mittel, mit dieser Art von Dingen umzugehen, und Elisabeths Antworten sind treffend und gesund. Warum also hat ihre Lebensfreude sie verlassen?
Also, ich habe meinem Mann gesagt, dass er mit Elisabeth zum Friedhof gehen soll, damit sie am Grab seines Vaters Abschied nehmen können. Mein Mann verspürt den gleichen Schmerz wie Elisabeth.
Ja, aber so bin ich nicht.
Er hat recht. Deine Idee ist gut, aber sie ist auch typisch weiblich und darüber hinaus eine verbreitete psychotherapeutische Vorstellung. Vieles in der Psychotherapie basiert auf sogenannten weiblichen Werten, was bedeutet, dass es nicht immer für jeden funktioniert. Wie gehst du mit deiner Trauer um, Robert?
Mein Vater und ich waren uns sehr nahe und wir haben jeden Tag miteinander telefoniert. Er war Anwalt und wir haben uns meistens über berufliche Themen unterhalten. Ich vermisse ihn schrecklich und ich schäme mich, es zuzugeben, aber ich unterhalte mich noch immer mehrmals am Tag mit ihm.
Während er sprach, rückte seine Tochter näher an ihn heran. Sie ließ sein Gesicht nicht aus den Augen und sie hatte ganz große Ohren bekommen. Als Paar waren wir ein richtig gutes Team. Aber seit die Kinder da sind, streiten wir nur noch. Bevor die Kinder kamen, waren Anne und Marco ein eher symbiotisches Paar. Es wurde fast alles, Studium und Freizeit, in großer Harmonie geteilt. Jetzt als Eltern geraten sie ständig in Streit, fühlen nicht mehr die Nähe zueinander wie früher und empfinden sich oft sogar als Gegner. Vor allem Anne kritisiert ihren Mann viel, auch vor den Kindern. Sie macht sich Sorgen, dass Marcos Verhalten bzw. wie er mit den Kindern spricht, diesen schadet. Im Gespräch kristallisiert sich heraus, dass Marco keinen Platz in der Familie hat. Wie Liebende gehen die Partner schon lange nicht mehr miteinander um. Die Sache ist so verfahren, dass es nur die Möglichkeit eines kompletten Neuanfangs oder einer Trennung zu geben scheint.
Also meistens gibt es einen Konflikt mit Paula. Sie wird schnell sehr laut, wirft sich wütend auf den Boden, haut, beißt, zwickt und schreit: Blöde Mama und Scheiß Papa und so weiter. Das kann ich gut aushalten, aber mein Mann reagiert dann meist auf eine Art, die ich gar nicht gut aushalte. Und dann mische ich mich ein. Was ich eigentlich nicht möchte, aber ich kann auch nicht weghören. Also, ich habe schon probiert, mich nicht einzumischen, aber dann irgendwie...
Also, dazu muss ich noch sagen, meine Frau ist Pädagogin.
Ja, danke. Montessori-Pädagogin, bitte. Das muss schon sein.
Sie ist sozusagen die Fachfrau in Erziehungsfragen.
Ja, es ist nicht einfach für dich, das stimmt schon, ja. Und ich habe auch viel gelesen über gewaltfreie Kommunikation und respektvollen Umgang und solche Dinge. Das fehlt mir bei meinem Mann manchmal. Ich glaube, bei mir kommt dann auch das innere Kind raus, wenn er so mit Paula spricht. Mein Vater hat mit mir auch oft so geredet. Und dann bekomme ich richtige Beklemmungen und denke, ich muss die Kinder jetzt schützen, obwohl ich das eigentlich auch nicht will, weil ich weiß, er ist ein super Papa. Aber ich habe auch Angst, dass die Beziehung zwischen Marco und den Kindern zugrunde geht. Also, ich möchte gern wissen, wie kann ich es schaffen, mich rauszuhalten? Und Marco wollte, glaube ich, fragen, wie kann er es besser schaffen, ruhig zu bleiben und nicht... Okay, ich will, dass er das will. Nein, ich weiß es nicht. Sag du es. Willst du es jetzt oder nicht? Er muss es ja selbst sagen, ob er will oder nicht.
Ja, vielleicht kann er es sagen, wenn du nichts sagst. Kann sein.
Ja, ich habe es probiert, aber...
Ja, das können wir jetzt ausprobieren.
Nein, ich weiß. Sicher, ich weiß, dass ich oft falsch reagiere. In einer Hinsicht, wo ich mir eigentlich im Nachhinein denke, dass ich nicht so reagieren sollte, nicht so forsch und nicht so bestimmend, weil ich das eigentlich auch nicht bin. Oder glaube das nicht zu sein. Andererseits ist der Alltag mit drei Kindern oft sehr stressig. Wir haben jede Minute straff organisiert und ja, sicher, ich möchte auch lernen, anders zu reagieren in Konfliktsituationen. Eben, wenn die Älteste wieder am Boden liegt und schreit und tritt und kreischt, aber...
Aber sag mir erst mal, was denkst du, wenn das passiert? Und wie reagierst du?
Ich fange dann oft an, Paulas Verhalten zu bewerten und zu sagen, ich finde das jetzt nicht okay. Ich finde das, wenn wir dann richtig streiten, ich finde das blöd, wie du dich benimmst. Das finde ich nicht in Ordnung. Und im Nachhinein tut es mir dann leid. Aber in dem Moment, ja, ist man einfach wütend.
Hast du irgendeine Idee, was los ist? Also jetzt haben die beiden Frauen diesen Konflikt.
Wenn ich mich mal kurz einmischen darf, es ist nicht immer ein Konflikt zwischen mir und meiner Tochter. Es kann auch ein Konflikt zwischen den Kindern sein. Oder zwischen meinem Mann und der Tochter. Also, das ist ganz egal zwischen wem. Das ist eigentlich immer der gleiche Teufelskreis.
Unsere Trennung hat unsere Paarkonflikte reduziert, aber wir sind immer noch völlig überlastet. Nadine und Holger leben seit einem halben Jahr getrennt. Sie sind mit ihrer Tochter Emma zum Gespräch angereist. Ihr Sohn Lukas musste krank bei der Oma zu Hause bleiben. Seit das erste Kind kam, hat Nadine die Hauptverantwortung für den Nachwuchs und den Haushalt übernommen, sich aber schon bald überlastet gefühlt. Beide Kinder sind willensstark. Emma war zudem ein Schreikind. Nadine meint, dass sie den Kindern vor lauter Überforderung von Beginn an zu viel hat durchgehen lassen, sodass diese die Führung in der Familie übernommen haben. Nadine verspürt bei Konflikten Wut und wird eher laut. Ihr Mann Holger hat sich während des Zusammenlebens aus dem Familiengeschehen rausgezogen. Jetzt, als getrennt lebender Elternteil, macht er sich Sorgen, weil er, wenn die Kinder bei ihm sind, oft wütend und aggressiv auf das Verhalten der Kinder reagiert. Erst durch die Trennung wurde deutlich, wie machtlos sowohl die Mutter als auch der Vater sich fühlen.
Ich war von der ersten Geburt an schon völlig überlastet. Es hat mich wahnsinnig angestrengt, 24 Stunden pausenlos gefordert zu sein, mit Emma dann erst recht. Ich konnte der ganzen neuen Familiensituation nicht viel Positives abgewinnen. Ich habe schon mal gedacht, für später, wenn sie erwachsen sind, ist das toll, dass sie sich nicht manipulieren lassen, immer wissen, was sie wollen. Nur bis dahin...
Ja, dieses bis dahin täuscht vor, es gehe nur um die Kinder. Aber es geht ja auch um eure Beziehungen zu den beiden. Und eure Beziehung zueinander.
Richtig. Ich habe Nadine auch, ich will jetzt nicht sagen, im Stich gelassen. Aber ich habe nicht darauf reagiert, dass sie überlastet war.
Aha.
Ja. Ich habe alles, was die Kinder betraf, meiner Frau überlassen und habe mich in meine eigene Welt zurückgezogen. Obwohl ich natürlich auch immer da war, auch gedanklich. aber trotzdem hat ihr sicher meine Unterstützung gefehlt.
Stell dir mal vor, deine Frau hätte gesagt, ich bin jetzt fast am Ende und ich bräuchte jetzt eine neue Perspektive. Was kannst du mir sagen? Was hättest du dann sagen wollen?
Mein Gott, es hätte wahrscheinlich auch schon gelangt, wenn ich zugehört hätte. Wenn ich das einfach auch, wie gesagt, angenommen hätte, ein Gefühl dafür entwickelt hätte. Aber ich habe das nicht geschafft. Ich war irgendwie in diesem Kreislauf drin und konnte selbst auch nicht raus.
Wir waren beide völlig entkräftet.
Ja, ich hatte nur mehr Möglichkeiten, mich abzugrenzen. Ich bin ja in der Früh fort zur Arbeit und kam erst am späten Nachmittag wieder nach Hause. Und dann hatte ich erst die Kinder um mich. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich hatte relativ freie Wege, die ich auch genutzt habe.
Okay. Meine Frage geht aber mehr dahin, lass es uns untersuchen. Gibt es ziemlich große Unterschiede zwischen euch beiden als Erzieher? Ich habe ja gehört, von Anfang an ist deine Frau hauptsächlich zuständig. Und du hast diese Verantwortung deiner Frau überlassen und warst mehr oder weniger zufrieden am Anfang, oder?
Ja, ich habe mir auch selbst gesagt, das wird schon, das schaffen wir irgendwie. Aber ich habe die Lage wohl einfach nicht richtig einschätzen können, so wie ich es jetzt vielleicht kann. Wenn es früher mit Lukas schwierig war und es mir zu viel wurde, nachts etwa, bin ich zum Beispiel einfach auf die Galerie zum Schlafen gegangen. Oder wenn wir Streit hatten. Ich habe schon gesehen, dass das alles problematisch ist und ich etwas dagegen tun müsste. Aber das Ganze war sehr, sehr eingefahren. Einfach schwierig.
Okay, danke. Nadine, du hast das jetzt 7 Jahre mitgemacht, so ungefähr. Was denkst du jetzt, heute? Sie hörten eine Hörprobe aus Jesper Juhl, Liebende bleiben. Familie braucht Eltern, die mehr an sich denken. Gelesen von Klaus Fester. Sowie in den Rollen der Mütter Daniela Arden, Katharina von Dake, Kerstin Julia Dietrich, Julia Fischer, Margit Flach, Julia Lowak, Claudia Schmidt, Diana Schulz und Beate Petronik. Und in den Rollen der Väter Leonard Hohm, Arne Hörmann, Matthias Kupfer, Jan Langer, Mario Linder, Marc-Antonio Moschettini und Axel Wostri. Sowie in den Rollen der Kinder Zina Laus. Regie Guido Hirschsteiner. Aufnahme Antje Reichmann. Eine FamilyLab.de Produktion. Die Rechte der deutschen Buchausgabe liegen bei der Verlagsgruppe Belz, Weinheim und Basel. Copyright der Audiofassung 2017 Matthias Völchert GmbH Edition Plus. Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de.